Zusätzlich zu den Updates aus der Motorradwelt haben wir heute einen ganz besonderen Eventbericht für dich, denn Michel und ich waren eingeladen von Horst Seiger mit weiteren Koryphäen der Motorradwelt einen spannenden Abend zu verbringen. Lecker Bier und ganz viel Motorradgeschichten der unmenschlichen Art gibt es in dieser Folge Gasgeflüster. Viel Spaß damit! Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. Hey Freunde, falls ihr es verpasst habt, in diesem Jahr habt ihr noch die Chance für ein ganz besonderes Event. Am 22. und 23. Juni geht es mit uns und der Motor Racing School auf die Rennstrecke nach Most. Eine herausragende Gelegenheit, sich in einem sicheren Umfeld auszuprobieren und egal, ob du das erste Mal den Schritt wagen möchtest oder schon semi-professionell im Kreis fährst, das ist die Gelegenheit, in lockerer, freundschaftlicher Gemeinschaft mit uns Spaß zu haben. Buchen kannst du auf der Website der Motor Racing School oder du schreibst uns eine kurze Nachricht per E-Mail an info@gasgeflüster.de oder auf Instagram und wir versorgen dich mit allen weiteren Informationen. Wäre doch extrem geil, wenn das klappt. Auf geht's! Also große Verwirrung bei mir mit so einem kleinen Ruckler im Intro. Ganz komischer Start. Michel sagte, das Intro wäre einwandfrei abgespielt worden. Dann verlasse ich mich mal darauf und möge es kein Zeichen dafür sein, dass eine ruckelige Sendung wird. Themen haben wir auf jeden Fall mehr als genug. Es gibt kleine Anekdoten und dann den großen Eventbericht rund um einige Motorradlegenden. Bevor ich aber Michel begrüße, der jetzt das erste Mal in sein Dry Gear gestartet ist, also der erste Podcast, in dem er jetzt kein Bierchen trinken wird, muss ich mir unbedingt eins aufmachen, denn mir ist was passiert und ich frage mich, wie lange ich mir dieses Bierluxus überhaupt noch leisten kann, aber erstmal.
Oh, das hört sich ja schon mal richtig, richtig wild an.
Ich grüße dich.
Okay. Also jetzt konnte ich dich gar nicht ausreden lassen, weil mir ist was passiert und ich weiß nicht, wie lange ich mir das noch leisten kann, das hat mich ja sofort getriggert. Ich würde sagen, mit dieser Geschichte steigen wir natürlich dann auch sofort ein. Also, zum Wohl erstmal, während du dir hier eingießt. Ich habe mir im Vorgespräch ja noch ein Käffchen rausgelassen. Ich habe ja mein Wasser stehen, weil ich natürlich nicht nur dem Alkohol entsage, sondern das auch nutzen möchte, um grundsätzlich ein bisschen fitter zu werden, ist mein Kaffee natürlich nur ein schwarzer Kaffee, also keine Milch drin, kein Zucker. Mein Wässerchen sprudelt hier vor sich hin. Das einzige Aufregende ist heute die Kohlensäure, die im Wasser ist. Ich hoffe, man hört das während der Aufnahme nicht. Also, dir, lass es dir schmecken, gönn dir. Und ich muss sagen, ich habe einige Nachrichten bekommen aus unserer Community an dieser Stelle. Vielen lieben Dank dafür schon mal, für den Support und für den Zuspruch und dass es gut finden. Und was mir auch einige Male jetzt untergekommen ist, und da will ich jetzt auch gar keinen Namen nennen, um hier niemanden zu verunglimpfen, ist die Geschichte, die mit dem Alkoholverzicht einhergehen kann. Denn sowohl auf der Veranstaltung, auf der wir jetzt gewesen sind, als auch über diverse Kanäle haben mich jetzt Beispiele von Personen erreicht, die das quasi ähnlich gemacht haben und mir zu verstehen gegeben haben, Obacht, Freundchen, es könnte sich einiges ergeben oder verändern in deinem persönlichen Umfeld, weil sie mir geschildert haben, dass halt einfach Freunde dadurch weggebrochen sind, ne? Weil du halt einfach nicht mehr mit denen saufen gehst, in Anführungsstrichen, oder die das halt einfach gar nicht verstanden haben und sich da so das Leben auch so ein bisschen verändert hat. Also fand ich richtig krass. Hat mich aber auch an diese Geschichte erinnert, die man ja so aus den USA kennt, ne? Da spricht man ja quasi so von Friends oder Friendship und Drinking Buddies. Also das sind halt quasi die Leute, mit denen du immer eine gute Zeit hast, aber das sind halt eigentlich keine Freunde, sondern Leute, mit denen du dir halt einfach nur achtarmig einen reinorgelst. Naja, aber wir werden sehen. Also es ist erst Tag 3 oder Tag 4. Was ist denn heute? Heute ist Dienstag, ne? Ja, genau. Also der dritte Tag läuft. Ich habe noch nicht mal ein Hundertstel geschafft. Es wird noch einiges zu berichten geben in den nächsten Wochen und Monaten. Da bin ich mir ganz sicher.
Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen und ich bleibe dir als beides erhalten. Als Freund, als Drinking Buddy, wenn es dann irgendwann wieder soweit ist. Woohoo! Aber natürlich vor allem auch als Podcast-Co-Host. Und wir haben uns letzten Samstag noch einigermaßen reingeorgelt. Es war jetzt nicht so, dass wir auf alle Vieren kriechen nach Hause gegangen sind, aber es sind auf jeden Fall lustige Stories entsponnen. Und jetzt muss ich aber erzählen, was passiert ist, Michel, dass du es jetzt einfach so übergangen bist.
Nein, habe ich überhaupt nicht. Ich gar nicht. Nur, also ich wollte auch so ein bisschen den Spannungsbogen hinbekommen und die Spannung hochhalten in den ersten Minuten, damit die Leute halt auch neugierig auf das warten, was du jetzt erzählst, was Krasses passiert ist. Eine Frage vorab. Ist es auf der Heimfahrt passiert von der Veranstaltung?
Nein, da hattest du ja nur die Misere. Und es hat auch nur entfernt mit Motorrad, beziehungsweise primär eigentlich nur mit Mobilität zu tun. Ich lasse die Katze aus dem Sack. Ich bin gestern Abend beim Schwarzfahren erwischt worden.
Oh, krass. Ei. Und wie peinlich war es auf einer Skala von 1 bis 10?
Eine 11, weil ich habe natürlich noch einen draufgelegt. Das war so dumm, ey. Ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt kein notorischer Schwarzfahrer. Ich bin in der komfortablen und privilegierten Situation, dass ich mir eigentlich keine Gedanken machen muss über ein MVG-Ticket. Also es ging einfach nur um ein U-Bahn-Ticket. Und es ist aber einfach so, ich war auf dem Weg zu einer Veranstaltung abends und bin da mit meinem sexy ehrenlosen und würdelosen E-Scooter hier zur U-Bahn-Haltestelle gescootert. Hab den dort abgestellt, abgeschlossen und sehe noch so, oh krass, noch eine Minute, dann kommt die U-Bahn. Steig in den Fahrstuhl, fahr runter, U-Bahn kommt reingefahren, ich hock mich rein, Türen gehen zu und dann in dem Moment kommt, die Fahrkarten bitte. Und ich so, fuck. Und ich habe halt normalerweise so eine Streifenkarte auf der App, da musst du einfach nur werten, zack und so, ne. Hatte ich jetzt nicht griffbereit, kauf über die App ganz schnell so ein Ding, dann kommt der Fahrkartenkontrolleur. Und es ist ja aber so, du musst diese Fahrkarten haben, bevor du überhaupt den Bahnsteig betrittst. Und da ist läuft das dann so, noch so ein Timer. Ja, da läuft dann auch noch in der App so ein Timer runter, der halt anzeigt, dass du diese halt gerade innerhalb der letzten Minute gekauft hast.
Ah, okay.
Und dann meint er halt so, ja, also ich zeig ihm halt dieses Ding und da läuft halt noch der Timer und er so, ja, einmal Personalausweis bitte. Ich dachte so, warum? Er so, ja, kein gültiges Ding. Ich sag, hey, ich hab die im Fahrstuhl eben gelöst, was soll denn das? Bist du sicher, dass du die im Fahrstuhl gelöst hast? Und wurde auch richtig aggro dabei. Und ich so, ja, klar. Und er halt noch aggressiver, bist du sicher, wir können jetzt ja auch gleich alle Überwachungskameras anschauen und so. Und wenn das nämlich nicht stimmt, dann kriegst du noch eine Anzeige wegen erschlichener Leistung, bla bla bla. Und ich dann so, ja, nee, so sicher bin ich mir doch nicht, passt schon.
Oh, krass.
Er dann halt auch dadurch, ne, weil ich das halt gesagt habe, voll laut geworden. Das heißt so, der komplette U-Bahn-Waggon schaut halt genau in die Ecke so. Und ich denke mir halt so, ja, komm, also sich da jetzt irgendwie rausreden, das ist auch einfach nur peinlich, von wegen hab's vergessen, bla bla bla. Also de facto habe ich halt einfach diese Fahrstuhlfahrt nicht genutzt, sondern bin einfach reinmarschiert, hatte jetzt nicht so im Kopf so, geil, heute fahr ich schwarz oder sonst was. Einfach, keine Ahnung, hab gedacht, ich kann mir die jetzt dann auch kurz kaufen, die Karte. Ging nicht. Und dann wurde er da, der war halt so aggro und das hat mich dann so ein bisschen abgefuckt irgendwann. Dann fing er so an, ja, wenn sie einmal auf der Beerdigung war von einem Kollegen hier, der sich umgebracht hat, weil er entlassen wurde, weil sie ihre Fahrkarten nicht kaufen, dann werden sie feststellen, dass Schwarzfahren kein Kavaliersdelikt ist.
So. Was ist denn das für ein bescheuertes Beispiel? Hä?
Ja.
Was ist los mit dir?
Und halt auch so voll laut, ne? Und halt auch noch gegenüber allen anderen Leuten so. Und dann dachte wahrscheinlich der ganze Zug so, oh, da ist der Oberassi, der sich da jetzt hinstellt und sagt, was soll denn das jetzt hier? Schwarzfahren ist doch kein Problem. So. Ich habe ja einfach nichts gesagt. Also ich habe natürlich kurz versucht noch zu cheaten, so von wegen, ja, ey, gerade gekauft und so. Und dann aber eingesehen. So. Und ich bin bei solchen Situationen ja, ich versuch's einmal nice, mir so das Ticket noch schnell zu kaufen, aber ich bin der Erste, der ja sagt, okay, gibt hier irgendwie Regeln, so, ich muss jetzt nicht rumdiskutieren, tut irgendwie weh, aber whatever, ja. Es ist das erste Mal in meinem Leben, dass das passiert ist. Und hab dann aber irgendwann, als er dann nochmal ankam mit den Leuten, die sich umbringen, kurz überlegt, ob ich jetzt anfange mit ihm dann doch zu diskutieren, weil es mir dann irgendwann zu doof war, ja, ob ich dann irgendwie aufstehe und ihm mal sag so, ey, pass mal auf, solange München die reichste Stadt überhaupt hier mit ist, ja, die G-Wagons durch die Innenstadt ballern, dass es nur so knallt, irgendwie das Parkticket irgendwie immer noch 10 € am Tag kostet, kann ich hier jetzt nicht der Grund sein, wenn sich irgendein Kollege von dir umbringt, da sind die Probleme irgendwo anders behaftet, also es wird jetzt nicht an diesem 4-Euro-Ticket liegen so, er soll mal den Ball flach halten. Hab dann aber gedacht, so, okay, Eskalation bringt es jetzt auch nicht so weit, hatte dann noch eine Überlegung, ob ich eine andere Diskussion anfange, weil ich habe ja das Ticket gekauft für 4 €, muss trotzdem 60 € zahlen, da habe ich gedacht, hey, da hätte ich mir die 4 € sparen können, ob wir denn jetzt auf 56 € gehen können für diese Schwarzfahrgebühr. Habe aber auch gedacht, wahrscheinlich nicht so zielführend.
Nein, nicht so klar, nein.
Und hab's dann sein lassen. Also so, ich dachte mir einfach nur so, Junge, muss jetzt hier nicht so Rumpelstilzchen machen, sich da dick aufführen, aber dachte mir auch so, ey, der hat wahrscheinlich ganz andere Probleme im Leben. Ich habe ihn versucht zu verscheißern rund um das Thema, ja, ich hab's noch im Fahrstuhl gekauft, jetzt muss ich die Quittung zahlen. Dumm gelaufen. 60 € sind weg, das sind mittlerweile, und das ist ja das Drastische, 2 Kästen Bier. Ich weiß nicht, ob du die Rechnung überhaupt noch kennst, was so ein Kasten Bier kostet. In deiner
Abstinenz. Nach 3 Tagen, nee, habe ich natürlich vergessen. Ich habe vorher so viel getrunken und jetzt so lange keine mehr gekauft, 3 Tage, ja. So, das ist natürlich weg.
Eben, also so, ich werde da vielleicht immer mal wieder.
Das sind aber auch Münchner Premiumpreise. So, ne? Also ich war jetzt über Silvester ja bei Freunden und also das ist noch so eine Grundsatzdiskussion, die wir hier, das ist ein wunderschönes Stammtischthema, so, ne? Was wir hier aufmachen können, auch wenn ich jetzt nicht mehr trinke, aber Bier kaufen ist ja auch so ein heikles Thema, will ich mal sagen, ne? Oder ein diskussionswürdiges vielmehr. Denn es gibt ja so die Fraktion wie mich, ne? Ich kaufe immer das Bier, auf das ich Lust habe. So, ne? Also es kann sein, dass ich jetzt sage, okay, ich möchte einen Hefe trinken, ne? Und dann habe ich 2 oder 3 Hefesorten, die ich kaufe, oder ich möchte einen Pilz trinken, dann habe ich 2 oder 3 Pilzsorten, die dafür in Frage kommen. Maximal, ne? Normalerweise trinke ich irgendwie was Lokales, oder ich möchte ein helles trinken, da gibt es ja 2 oder 3 helles Sorten, die in Frage kommen, ne? Andere Biere kaufe ich aber in der Regel nicht, weil ich ja das Bier wegen des Geschmacks kaufe, vordergründig und nicht wegen der Dröhnung, so, ne? Aber man trifft halt einfach sehr viele Leute, die ja sagen, ah, ich habe jetzt mal Warsteine gekauft, da gibt's einen Kasten ja für 10 Euro. So, ne? Habe ich jetzt mal zugeschlagen, so, ne? Das ist gar nicht so schlecht. Würde mir nie einfallen, so, ne? Ich würde nie auf den Bierpreis gucken. Also das Einzige, wonach ich gucke, Butterpreise, ne? Ich kaufe natürlich die Landliebe und Weinstefan Butter, wenn es im Angebot ist, ne? Für 2,29 und nicht für 3,49. Aber ich würde nie beim Bier die Kaufentscheidung vom Preis abhängig machen. Das, also, das macht eigentlich, wobei natürlich, so wie du sagst, ne, wenn du Kasten Helles kaufst für 24 Euro mit Pfand wahrscheinlich, oder ob du halt 10 Euro zahlst für die Kiste Warsteiner oder was gibt's noch so für Industriebiere, keine Ahnung, you name it. Es macht natürlich schon einen Unterschied, vor allen Dingen, wenn du Hardcore-Trinker bist. Oder nicht Hardcore-Trinker, aber wenn du halt jeden Abend 2 oder 3 Feierabendbierchen dir reinzimmerst, ne?
Schickt uns doch gerne mal eure Bierpreise und was ihr bereit seid für ein Kastenbier auszugeben an info@gasgeflüster.de oder dann eben unter den Beitrag des heutigen Instagram-Posts zu dieser Folge, was ihr dafür gezahlt habt. Also Michael ist natürlich auch wieder hier eine sehr privilegierte Situation. Ich muss auch sagen, ich möchte das Bier kaufen, was mir schmeckt. Aber ich kenne auch noch die Situation, sowohl als Schüler, und ich dachte, als du gesagt hast, kritische Sache, der Bierkauf, da dachte ich mir, ja, mit 14, 15 war es eine kritische Sache. Heute hatte ich noch nicht so gleich den Bogen gespannt, aber da erinnere ich auch noch Zeiten, den Kasten Markgrafenbräu gab es in den Sommerferien zur Schule für, ich glaube, 4,30 Euro oder so. Und der wurde sich dann natürlich mit 15, 16 da reingelötet, jeden Tag 2 Kästen in der Clique da irgendwie gekauft, da sind die wildesten YouTube-Dokumentationen raus entstanden, die zum Glück mittlerweile offline sind, sonst könnte das hier echt ein ganz böses Spiel für mich haben. Aber auch während des Studiums, ich war ja in Jena, da gab es den schönen Kasten Sterni, ist jetzt auch nicht im Hochpreissegment, gibt allerdings auch einige Hardcore-Fans, unter anderem als wir Enduro fahren waren, war ja der Lauri dabei, in komplett roten Sterni-Jogger, die der Meinung sind, das schmeckt auch gut, ich bin der Meinung, dieses Bier überzeugt durch den Preis, aber sonst sind die eigenen Eigenschaften nicht so viel auf der Pro-Seite. Ich sag, ich habe hier so meine 2, 3 Lieblingsbiere. Beim Alkoholfreien gibt's nur eine Option für mich, beim Alkoholhaltigen sehr unterschiedlich. Immer wenn ich im Norden bin, wird der Kasten Flens gekauft, da fahre ich total drauf ab. Hier unten gibt's ja verschiedene gute bayerische Biere. Möchte aber auch nicht so eine Wissenschaft draus machen. Ein letzter Punkt und damit ein kleiner Spoiler zu der Veranstaltung, in der wir ja waren. Die war ja hier in Bayern. Da muss ich aber sagen, das bayerische Bier hat mir ja gar nicht getaugt. Aber dazu vielleicht später noch. Kommen wir doch zu unserer eigentlichen Daseinsberechtigung, das Motorradfahren. Und während ich jetzt quasi mit der Mobilität den ersten Einstieg gemacht habe, der direkt wieder komplett abgedriftet ist zum Bierkonsum, möchte ich mich an dich wenden, Michael, weil du hast gleich mehrere Motorrad-News dabei, die wir offensichtlich hier heute besprechen und diskutieren müssen.
Absolut. Und die beziehen sich auch auf die vorangegangenen Folgen. Und ich habe ja unter anderem in der vorletzten Folge, von dieser Charity-Aktion gesprochen, die Sylvain Guntoli, ehemaliger Superbike-Weltmeister und Ex-MotoGP-Fahrer, gestartet hat, aufgrund der Betreuung während der Krebserkrankung des Sohnes. Und ob du es glaubst oder nicht, er ist tatsächlich einen Halbmarathon schon in seinem Lederkombi gelaufen. Also das nur für diejenigen, die es nicht gehört haben. Der läuft aus Charity-Gründen um für diese Institution, die ihn und die Familie während der schweren Zeit unterstützt haben, Geld zu sammeln, läuft er den London-Marathon in seiner Lederkombi. Und man hat ihn quasi auf Instagram halt gesehen, wie er mit dem Kombi rumläuft und hat er in diese Richtung schon trainiert. Und jetzt ist er aber quasi den ersten Halbmarathon schon gelaufen. Und jetzt die Frage an dich, was meinst du, in welcher Zeit und mit welcher Pace er diesen Halbmarathon gelaufen ist? Ohne, dass du spickst natürlich.
Ja, ich schau nicht. Ich bin ganz überlegen, was realistisch ist. Also, der wird sich ja darauf vorbereitet haben. Wenn der auf einen großen Marathon trainiert, dann wird der wahrscheinlich schon avisieren, da jetzt auch nicht total abzukacken und wahrscheinlich so ein durchschnittliches menschliches Ergebnis abzureißen. Das bedeutet irgendwie so ein 10er-Schnitt wäre sein Ziel, was halt krass ambitioniert ist mit dem Lederkombi. Deswegen gehe ich mal mit dem 10er-Schnitt mit und mit dem Halbmarathon bin ich dann bei knackigen 1 Stunde und 58. Das traue ich ihm zu. Ich kenne ihn nicht so richtig, aber das wäre ein ultrasportliches Ergebnis. Ich meine, er ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen älter, bringt mich dazu, dass es vielleicht ein bisschen überambitioniert ist. Vielleicht auch eine 2,15, aber man geht mit dem ersten Ergebnis, das man im Bauchgefühl hatte, und das sind die 1,58.
Ja, so, jetzt halte ich fest, na, er ist natürlich ein bisschen älter, aber er ist noch nicht so alt, das heißt, es müsste ungefähr mein Alter sein, schätze ich. Und er ist natürlich Profisportler, das heißt, er hat eh eine gute Grundkondition. Und ich war aber nichtsdestotrotz geflasht von der Zeit, die er gelaufen ist. Und zwar ist er 1,48 mit einem 5 Minuten 7 Sekunden auf den Kilometer Pace diesen Marathon gelaufen. Im Lederkombi. Das ist einfach unvorstellbar. Also ich find's einfach so krass. Also du scheuerst dir ja quasi alles wund. Ne? Du hast nicht diesen Bewegungsradius, den du hast. Und so wie das aussieht, ist es jetzt auch keine Kombi, die, wie ich es ursprünglich irgendwie mal vermutet habe, angepasst wurde auf den neuen Nutzungszweck. Ne? Dass halt irgendwie Sachen geweitet wurden oder so. Aber er ist tatsächlich weit unter 2 Minuten den Halbmarathon gelaufen. Hat zwar auch dazu geschrieben, dass es sehr, sehr unangenehm war, ne? Also wie angesprochen, diese wunden Stellen, da wird er wahrscheinlich die eine oder andere gehabt haben, aber größter Respekt für das, was er da schon abgerissen hat und an dieser Stelle nochmal ein Verweis auf die Aktion, ich hau auch den Beitrag dazu in die Shownotes mit rein. Und da könnt ihr euch das mal angucken oder die ganze Geschichte auch weiterverfolgen. Weil jetzt steht natürlich das große Event an und jetzt ist natürlich auch die Frage, ob er diesen 10er-Schnitt, ob er das halt wirklich schafft, über die Distanz zu halten. Ne? Also wir wären jetzt ja dann dementsprechend bei 3,5 Stunden circa, wenn man das hochrechnet, was ich jetzt nicht erwarte. Aber ich bin sehr, sehr neugierig, ob er es über die doppelte Distanz schafft, einen 10er-Schnitt im Lederkombi zu laufen. Ohne dass er sich irgendwie das Fleisch aufreibt, so, ne?
Ganz also krass. Ultra krasses Ergebnis. Der hat auf jeden Fall die Flatrate auf Vaseline gebucht, glaube ich, was ja manche von uns schon auf dem Motorrad brauchen, um irgendwelche Hautaufschürfungen zu verhindern. Aber das ist mal echt eine Ansage. Ich bin gespannt, wann ist der London-Marathon?
Ich glaube, der ist Ende April, am letzten Aprilwochenende.
Krass.
Also ist nicht mehr so lang hin.
Okay, so. Also spannendes Ding, heftiges Ergebnis, Nachrichten-News Nummer 2. Warte, wir müssen noch eins einschieben. Letzte Folge haben wir auch erzählt über die 2 Rückrufaktionen von Honda. Mittlerweile ist eine dritte dazugekommen, hast du erzählt.
Ja, genau. Das als kurze Randnotiz, das habe ich jetzt nicht mitgebracht, haben aber den Link hier auch einfach mit in die Shownotes, dann könnt ihr das genau nachvollziehen. Ich hatte nur mitbekommen, dass jetzt auch für die CBR 650R ebenfalls eine Rückrufaktion angestoßen wurde.
Ja, Moment, aber die 650R habe ich ja gesagt. Letztes Mal.
Was habe ich dann? Was habe ich dann?
Ich glaube, die CBR 600RR meinst du, kann das sein?
Ah ja, genau. Die RR meinte ich, so rum war das. Ne? Die 650, das war die Differenzierung, die ich bringen wollte. Da war ja das Kabelbaumproblem. Und bei der Doppel-R, also der 600er Doppel-R, bei dem sportlicheren Modell der beiden, ist es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, auch die Ölzufuhr und das Problem von potenziellen Motorschäden. Also das nur so am Rande. Aber wie gesagt, das hatte ich jetzt das Thema gar nicht nochmal mitgenommen. Und wir wollten, oder ich wollte eigentlich auch bei außerordentlichen menschlichen Leistungen bleiben, denn wir haben ja in der letzten Folge auch über das Thema Dakar-Rallye gesprochen. Und hast du mitbekommen, was Daniel Sanders gemacht hat?
No.
Nein,
hast du nicht. Name sagt mir auch nichts, kein Plan.
Okay, also der ist tatsächlich Rallye-Weltmeister 2024, wenn mich nicht alles täuscht. Und er hat sich auf der 10. von 13 Etappen auf der Dakar das Schlüsselbein gebrochen und ist mit gebrochenem Schlüsselbein die letzten 3 Etappen zu Ende gefahren.
Nein.
Einfach Und ich bin über Instagram drüber gestolpert, wurde mir ein Video quasi in den Feed gespült und man sieht ihn, wie er in so einem Eisbucket sitzt, um runterzukühlen, so, ne? Und ich hatte ja auch schon das Schlüsselbein mal gebrochen und du siehst halt einfach, wie die komplette linke Seite so ab dem Schlüsselbeinansatz über die Brust bis so ungefähr auf die Höhe von der Brustwarze einfach dunkelblau ist, weil es halt irgendwie eingeblutet hat, ne? Also es muss schon ein heftiger Bruch gewesen sein. Und er machte halt irgendwie noch Spaß mit so einer Quietscheente, Karl heißt er, glaube ich, den sie ihm so mitgegeben haben, so als Trostentchen. Und er ist tatsächlich die letzten drei Etappen zu Ende gefahren, um halt die Möglichkeit zu wahren, weil er diese Saison auch wieder ultra performt hat, den Titel zu verteidigen. Und hat sich halt da deshalb diese Qualen gegeben und damit eigentlich mehr oder minder Unmenschliches geleistet. So, und es ist einfach hattest du schon mal ein gebrochenes Schlüsselbein?
Als Baby, als ich auf die Welt gekommen bin.
Okay, also du erinnerst dich höchstwahrscheinlich nicht an die Zeit mit dem Bruch. Ich hatte es sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite, einmal jetzt auch durchs Motorradfahren. Und wie soll ich sagen, ein gebrochener Arm ist weniger problematisch. Weil du halt bei jeder Bewegung, die du halt mit dem Oberkörper machst, ne, je nachdem, wie du dich bewegst, Schläge, alles geht quasi über das Schlüsselbein. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, wie es sich anfühlt, eine Dakar. Und er ist halt auch so gut gefahren, dass er nicht letzter wurde in diesen Etappen. Ne? Also er war noch schneller unterwegs als viele andere Fahrer und hat damit einfach absolut Unmenschliches geleistet. Und damit auch wiederum das Thema Dakar in meinen Fokus gerückt und ich kündige an dieser Stelle an, dass wir das Thema jetzt endlich angehen. Ich hatte damals schon versprochen, es ist schon ein Gast im Gespräch und den holen wir uns hier rein und dann klären wir vielleicht auch die Frage nochmal genauer mit ihm, welche Belastungen denn tatsächlich auf so eine Rallye auf den menschlichen Körper wirken. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist er sogar mit dem Schlüsselbeinbruch dann nochmal gestürzt. Also absolut, also
völlig
unvorstellbar.
Krank. Es sind ja schon immer diese Legendengeschichten um Jorge Lorenzo und was weiß ich nicht, MotoGP-Asse, die im Training einen Sturz hatten, abends noch operiert wurden, am nächsten Tag wieder auf dem Motorrad saßen, dann mit einer Platte drin, die das Ganze aber, und es soll die Leistung überhaupt nicht mindern, in Anführungszeichen nur auf einer Rennstrecke relativ eben machen, wo der Schmerz vor allem durch die in den meisten Fällen sehr geplanten Bewegungen ja kommt. Aber so eine Dakar, wo du die Strecke vorher nicht kennst, wo ein Schlagloch dem anderen folgt, unfassbar. Und gerade auf solchen Enduro-Motorrädern kannst du ja jetzt nicht sagen, jetzt halte ich mal den Oberkörper ein bisschen still. Du musst da ja locker, flexibel und beweglich sein, dass es nur so kracht. Und das klingt tatsächlich nach einem ziemlich krachenden Schmerz. Heiße Scheiße, Respekt dafür. Also man merkt immer wieder, Motorradfahrende haben einfach einen Nagel im Kopf. Haben wir auch letzte Woche in der Veranstaltung festgestellt. Auch bei den Leuten im Plenum, die uns dann angesprochen haben, da haben wir auch noch ein paar Geschichten, freut euch da drauf in dieser Folge, wild, wilde Nummer und ich freue mich, das Thema Dakar in einer der nächsten Folgen mal intensiver zu beleuchten. Wenn ihr da vorab Informationen, Fragen oder was auch immer habt, schreibt uns gerne Themen, die wir da behandeln sollen. Interessiert uns natürlich auch, ob für euch das Thema Dakar präsent, relevant, was auch immer ist.
Ja, genau. Also lasst uns gerne wissen, ob ihr da so ein bisschen Einblicke möchtet. Falls jetzt die Mehrheit sagt, nö, haben wir gar keinen Bock drauf, zu viel Sport jetzt in letzter Zeit, dann lassen wir das natürlich auch erstmal auf der Agenda, im Backlog, wie man so schön neudeutsch sagt, und krabbeln das irgendwann anderen mal wieder raus. Ich habe aber noch ein letztes sportliches Thema, bevor wir dann zum nächsten sportlichen Thema kommen. Also irgendwie sind wir sehr, sehr motorsportlastig in letzter Zeit, ist mir aufgefallen. Aber wie wir es gerade gehört haben, da gibt es eben auch super spannende Geschichten zu erzählen und herausragende Persönlichkeiten. Über eine werden wir heute noch sprechen oder über mehrere tatsächlich. Und die nächste Folge wird ja wieder einer dieser Personen komplett gewidmet. Also ich habe das heute den ganzen Tag geschnitten, bin jetzt schon hyped, weil es einfach super eine coole Geschichte geworden ist. So, und um den Schwung zu unserer Veranstaltung zu machen, habe ich nämlich noch eine Nachricht aus dem Roadracing-Bereich mitgebracht, und zwar im deutschsprachigen Raum. Viele, die jetzt in den letzten Wochen das so verfolgt haben, werden mitbekommen haben, die IDM wurde zur Euromoto. Und bevor das festgelegt wurde, gab es da so ein kleines Aufregerthema, und zwar, weil das Schleizer Dreieck aus dem Rennkalender der IDM gestrichen wurde. Hat regulatorische Gründe, weil die Strecke eben keine entsprechende Zertifizierung hat oder mehr hat und aus Sicherheitsgründen das quasi entsprechend angepasst wurde. Jetzt wurde aber gestern ein Artikel veröffentlicht, habe ich gesehen, in dem verkündet wurde, dass auch die IRRC, also die International Road Racing Championship, in diesem Jahr nicht auf dem Schleizer Dreieck starten wird. Was aber so ein bisschen bedeutet, dass wohl, naja, ich sag mal, nur so in der breiten Masse minder interessante Veranstaltungen irgendwie dort laufen werden. Eher so Hobbybereich, also es ist irgendwie Sidecar Trophy wird wohl dort sein, Twin Trophy ist irgendwie da und es soll irgendwie noch Superbike- und Supersportrennen geben, die eher so auf die Hobbyisten abzielen, aber so dieser richtige Prädikatssport wird da wohl nicht stattfinden. Und ich habe in diesem Artikel auch gelesen, dass dieses Jahr 2026 und diese Anpassung auch genutzt wird, um dieser Strecke und dem Betrieb dort, dem Rennbetrieb, so ein bisschen eine Neuausrichtung zu geben. Also bin ich mal sehr gespannt, in welche Richtung das geht. Ob, das wäre natürlich, je nachdem, wie das ist mit den Anwohnern, eine schöne Sache, wenn es da wieder mehr Hobbyveranstaltungen gäbe. Also gar nicht so richtig rennsportlich, sondern vielleicht man doch häufiger die Möglichkeit hat, selber dort mal Motorrad zu fahren, weil das fehlt mir noch auf der Bucketlist. Das wäre natürlich eine super, super coole Geschichte.
Mhm. Dem kann man sich nur anschließen. Schade, dass es so ist mit den ganzen Rennserien. Ich habe es ja verpasst, mir das mal anzuschauen, die IDM in Schleiz.
Da hast du wirklich was verpasst.
Ja, mega bitter. Super dumm. Und das könnte aber jetzt, wenn du nicht noch ein anderes Thema hast, die perfekte Überleitung sein zu unserem Eventbericht vom vergangenen Samstagabend. Denn so was gedacht. Dort habe ich nämlich häufig auch das gehört, hey, mach es, bevor es zu spät ist. Nicht aufschieben. Das haben ganz, ganz viele Gäste gesagt. Warte nicht aufs nächste Jahr, mach es dieses Jahr. Ich weiß allerdings, dass dieses Jahr auf keinen Fall was wird. Denn es ging um das Thema Isle of Man Tourist Trophy. Das war ja schon mehrfach Thema hier auch im Podcast. Wir hatten Horst Seiger hier zweimalig zu Gast und auch andere Koryphäen. Und von eben diesem Horst Seiger, Deutschlands mit erfolgreichsten und schnellsten Road Racer.
Deutschsprachig muss man dazu sagen, er ist ja kein Deutscher.
Habe ich nicht gesagt, habe ich deutschsprachig gesagt. Naja, ging auf jeden Fall die Einladung aus zu einem Event der besonderen Art. Er ist gemeinsam mit zwei weiteren schillernden Persönlichkeiten auf Mini-Europa-Tour gewesen. Schweiz, Deutschland, Österreich, um niemand geringeren als John McGuinness dem deutschsprachigen Publikum näher zu bringen und einen beeindruckenden Erlebnisbericht in einem richtig geilen und netten Ambiente und vor allem umgeben von extrem spannenden Leuten darzubieten, eine Bühne zu bieten. Und es war ein geiler Abend. Michel, wo fangen wir an? Erzähl mal vielleicht noch ein bisschen mehr für die Leute, die das jetzt gar nicht so kennen. Die Tourist Trophy erstmal kurz so, was ist das? John McGuinness, Bierchen oder was? Gib mal ein bisschen mehr Erleuchtung.
Okay, also ein ganz kurzer Abriss zur Isle of Man Tourist Trophy. Die Isle of Man und die dort stattfindenden Rennen sind die ältesten Rennveranstaltungen überhaupt. 1907 gab es da das erste Rennen und dementsprechend wird die ganze Geschichte im nächsten Jahr eben 110 Jahre Rennsportgeschichte feiern. War dann, ich glaube, von 1946 bis Ende der 60er sogar offizieller Grand Prix-Austragungsort. WM-Läufe dort stattgefunden, unter anderem Giacomo Agostini dort auch gefahren. Dann unsere deutsche Rennlegende Helmut Dähne auch dort unterwegs gewesen, für die älteren Zuhörenden, die den Recken und Metzler Testfahrer noch kennen. Und hat sich in den, ich glaube, man kann sagen, letzten 20 bis 30 Jahren so aus dem Schatten der Rennsportnische oder aus der Rennsportnische zu einer der bekanntesten Veranstaltungen eigentlich überhaupt entwickelt. Dort finden jährlich zwei bzw. drei große Rennveranstaltungen statt. Das ist einmal die Isle of Man Tourist Trophy, das ist quasi so die Flagship-Veranstaltung. Normalerweise Ende Mai bis Anfang Juni gibt es eine Trainingswoche und eine Rennwoche und dann gibt es im August nochmal den Manx Grand Prix bzw. die Classic TT. Gefahren wird immer auf dem über 60 Kilometer langen Mountain Course und das ist kein Rennen im klassischen Sinne, sondern ein Rennen gegen die Zeit. Das heißt, die Fahrer und Fahrerinnen, die dort antreten, es gibt auch Frauen, die dort starten, die starten nicht klassisch stehend und im Pulk, sondern hintereinander immer, ich glaube im 10-Sekunden-Takt, werden die dann auf die Strecke gelassen und versuchen dann quasi über die Runden zu kommen. Und die legendäre Senior TT, dort sind es 6 Runden, das heißt über 360 Kilometer, die da gefahren werden. Und jetzt kommt's zum eigentlichen Knackpunkt an der Geschichte. diese Strecke ist keine permanente Rennstrecke, sondern es wird gefahren auf öffentlichen Straßen. Das ist seit 1907 so. Und dort werden absolut wahnwitzige Geschwindigkeiten erreicht. Weit über 300 km/h Spitze und eine Durchschnittsgeschwindigkeit jetzt aktuell bei den Superbikes von 135 Meilen, also weit über 200 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit. Und wie man sich da vielleicht denken kann, das Ende des Abrisses ist es natürlich eine ganz gefährliche Geschichte. Es ist mit Sicherheit auch eines der gefährlichsten Rennen überhaupt. Seit Beginn der Isle of Man haben wir knapp 240 tote Rennfahrer zu beklagen. Folgeerscheinungen durch den sogenannten Metz-Handy nicht mit eingerechnet. So, ich hoffe, das war ein einigermaßen adäquater Abriss. Und Jan, jetzt erzähl du doch ganz kurz, was hat es denn mit diesem John McGuinness auf sich, der dort auch auf der Strecke unterwegs war? Denn du hast jetzt ja seine Geschichte dort vor Ort doch sehr aufmerksam verfolgt, wie ich das mitbekommen habe.
Das ist absolut richtig. Also John McGuinness war eingeladen. Er ist englischer Motorradrennfahrer. Ich weiß gar nicht, wo genau geboren. In auf jeden Fall Morecambe. Ein ganz...
Kein Mensch weiß was. Genau. Also er wird also, nämlich auch die Morecambe Missile genannt.
So nämlich. Und um es kurz zusammenzufassen, er ist 53 Jahre alt. Warum sage ich das? Weil er halt einfach immer noch aktiv ist auf der Isle of Man und das aktuell als einer der erfolgreichsten Rennfahrer. Ich glaube, er hat in der Summe mittlerweile 23 Siege dort eingeraumst, hat als erster damals diese 130 Meilen Durchschnittsgeschwindigkeitsmarke gerissen, ist glaube ich 1996 das erste Mal gefahren, verwechsel ich da gerade was, also auf der Isle of Man, war unterwegs mit der Northwest 200 und hat dort eben auch alle Größen kennengelernt. Einige davon, Joey Dunlop zum Beispiel, mittlerweile leider schon verstorben beim Rennen in Finnland, also gar nicht auf der Isle of Man.
Island.
Und Island, entschuldige.
Island. Also in Baltikum.
Island, Mann, jetzt haben wir aber auch bald alles durch. Norwegen, Finnland, durch, Island, ja, so. Also er ist irgendwo auf dem Rennen auf dieser Welt ums Leben gekommen. John McGuinness indes nicht. Und warum sage ich, dass der 53 Jahre alt ist? Ja, weil wir waren bei dieser Veranstaltung, wie gesagt, Horst Seiger war noch mit dabei und eine andere Person, über die sprechen wir auch noch. Und eine andere deutsche Racing, nicht Legende, sondern aktive Koryphäe, die hier auch schon im Podcast war, war dort. Aber mit den 53, da kann man sagen, so sieht er auch mindestens mal aus. Oder? Darf man sagen?
Das, also ich muss sagen, finde ich so ein bisschen schmunzelig, weil er mich aus verschiedenen Gründen ein bisschen an meinen Opa erinnert hat, was natürlich richtig hart ist, weil mein Opa ist natürlich, nicht mehr, leider nicht mehr unter uns, aber war damals 89, als er gestorben ist, aber er hat halt einfach so gewisse Eigenheiten, also erstens, das hast du gesagt, ist mir dann auch aufgefallen, obwohl ich ihn ja eigentlich schon mal gesehen hatte, er ist natürlich nicht besonders groß gewachsen. Dann ist er, glaube ich, ein Brite durch und durch und man sieht ihm den exzessiven Biergenuss etwas an. Also nicht, weil er so eine versoffene Larve hat, wie mein Opa gesagt hätte, also ein sehr alkoholgeschwängertes Gesicht, sondern er hat das ein oder andere Pfund so viel auf den Rippen und zwar nicht nur auf den Rippen, sondern es verteilt sich irgendwie so gleichmäßig um ihn herum.
Ja, also ich glaube, so quadratisch praktisch gut wäre auch ein Slogan für sein Racing-Team.
Absolut. Und er hat, und das erinnerte mich auch an meinen Opa, er hätte es folgendermaßen beschrieben, den Schalk im Nacken. Kennst du dieses Sprichwort?
Das kenne ich und das trifft tatsächlich extrem gut zu. Und nur um das mal einzuordnen, ne? Also dieser Mann gehört immer noch mindestens mal zu den Top Ten auf der Isle of Man.
Absolut.
Wenn er nicht sogar regelmäßig in den Top 5 ist, ist sensationell stark dort immer noch unterwegs mit den 53 und das erwartest du halt gar nicht. Weil wie gesagt, wer ihn nicht kennt, einmal Bilder googeln. Es ist ein Highlight. Wir werden noch auf jeden Fall hier auf diesem Instagram-Post zeigen von dieser Veranstaltung. Und warum beeindruckt mich umso mehr dieses Alter 53? Und ich finde, er sieht halt doch schon ein bisschen verbraucht aus. Weil wenn du dir mal andere anschaust, die da vielleicht ein bisschen besser gealtert sind, allerdings nicht mit über 130 Meilen pro Stunde über die Isle of Man ballern. Da habe ich mal geschaut. Wer auch im selben Jahr geboren ist, ist zum Beispiel Hermann Mayer. Du kennst ihn vielleicht noch, die österreichische
Skilegende. Der Herminator, na klar.
Der Herminator. Und gefühlt ist dessen Karriere ja schon 20 Jahre zu Ende. Also ich glaube, da habe ich laufen gelernt. Da hatte der so seine Primetime. Irgendwann in den 90ern auf jeden Fall. Vielleicht auch noch in den Nullerjahren. Ich meine, er hatte auch einen ganz wilden Sturz zwischendrin, hat es dann noch mit einem Comeback versucht. Wer aber auch schon lange seine Karriere beendet hat und wenn man sich die aktuellen Bilder anschaut, trotzdem immer noch ein bisschen besser aussieht als John McGuinness. Luis Figo, also portugiesische Fußballlegende. Weltfußballer des Jahres. Unsere Bundestagspräsidentin Julia Klöckner ist im gleichen Jahr geboren wie John McGuinness und da muss man schon sagen, die sieht auf jeden Fall deutlich fitter aus als er jetzt. Und eine andere Person, die 1972 das Licht der Welt erblickt hat, Eminem.
Muss
man, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Doch.
Und der hat sich aber auch recht gut gehalten, muss man sagen. Ne?
Die haben sich alle, also im Vergleich, und ich möchte es überhaupt nicht böse sagen, ne, weil das soll die Leistung überhaupt nicht schmälern, sondern im Gegenteil, eigentlich noch viel weiter nach oben bringen und so ein bisschen darstellen, was der für einen Lifestyle halt führt. Die sind halt alle doch ein bisschen besser gealtert als John
McGuinness. Absolut.
Ich glaube, das darf man sagen, das wird er einem nicht böse nehmen. Zumindest körperlich, äußerlich, die haben wahrscheinlich auch ein bisschen mehr dafür getan, weil das hat er ja auch erzählt.
Genau, das wollte ich gerade sagen. Das ist nämlich ein witziger Punkt, denn es gibt eine Parallele zwischen Eminem und John McGuinness, die wir hier auf jeden Fall im Laufe der Sendung auch noch ansprechen werden. Ich weiß nicht, ob du direkt drauf kommst, was ich damit meine. Weil wir hatten ja gerade festgestellt, Eminem hat sich sehr äußerlich sehr gut gehalten, im Sinne von, hat viel für den Körper getan, aber das ist bei Eminem ja gerade nicht so. Der hat ja auch extrem
getrunken
und war medikamentenabhängig. Und diese Medikamentenabhängigkeit, die gab es auch bei John McGuinness. Warum das so war, erzählen wir euch aber noch. Und ich möchte aber quasi, um das nochmal einzuordnen, ne? Also Eminem hat es natürlich weit gebracht, Julia Klöckner, weiß ich jetzt nicht, ob ich den Job haben wollte, aber ist auf jeden Fall auch die Karriereleiter hochgeklettert. Aber um nochmal die Leistung von John McGuinness so ein bisschen zu würdigen, eine kurze Randinformation. Als Vorbereitung auf die Isle of Man TT findet vorher, oder beziehungsweise die Fahrer nutzen das als Vorbereitung, so muss man es glaube ich sagen, finden die Northwest 200 statt, ist auch ein Rennen in Irland, ein Straßenrennen. Und dort gewöhnen sich die Fahrer an die hohen Geschwindigkeiten, die da gefahren werden. Das ist quasi ein Dreieckskurs, wird halt viel gerade ausgeballert. Und dort trifft sich quasi die Road Racing Elite. Und John McGuinness ist im Jahr 2025, also im abgelaufenen Jahr, dort bei der Veranstaltung noch aufs Podium gefahren. Das ist auch die Geschichte, die sie da vor Ort erzählt haben. Also er hat sich da quasi noch unter den Top 3 der weltbesten Road Racer positioniert. Und das im etwas unförmigen Alter, auf seine Figur bezogen, von inzwischen 53 Lenzen. Also absoluter Wahnsinn, die Rakete.
Aber umso mehr, oder eigentlich nicht erstaunlicher, aber so krass, du merkst halt, wie jung er dann doch im Geiste auch geblieben ist und das jetzt gar nicht irgendwie naiv, kindlich oder sonst was. Es war ein sensationeller Abend. Fangen wir also von vorne an. Das Ganze hat nordöstlich von München stattgefunden, in so einem riesen Wirtshaus, war so eine große, Veranstaltungshalle ist vielleicht ein bisschen zu groß gesagt, aber so ein
großer Saal.
Ja, großer Saal, vorne eine Bühne aufgebaut und moderiert wurde das Ganze von, wie heißt er, Lenz Leberkern,
ja.
Der hat das moderiert, ihr kennt ihn vielleicht schon mal auf Eurosport oder sonst was gehört, startend mit Horst Seiger, der ein paar Worte verloren hat, immer wieder ein Erlebnis, den reden zu hören. Wenn ihr das noch nicht gehabt habt, dann hört mal in diesen Podcast rein, die Folge gibt's zweimal, erzählt er live von der Isle of Man. Der war an diesem Abend aber erstaunlich im Hintergrund, hat er so ein bisschen den Rahmen gegeben, das Ganze noch mit Fotos und Videos aus seiner Mediathek angereichert. Und mit auf der Bühne war auch Wheelie Conny, eine absolute Koryphäe. Eine Person, die mittlerweile 36 Mal auf der Isle of Man war und natürlich da einige Storys zu erzählen hat. Immer als Zuschauer, den Kurs aber auch schon selbst abgefahren ist. Und das war so sensationell, dieser Typ ist so genial, dass wir ihn hier auch im Podcast haben werden, in der nächsten Folge. Da könnt ihr euch dann alle Informationen zu dem ziehen. War massiv unterhaltsam, auch ganz schön erschreckend. Eine Person, die zwischenzeitlich schon mal tot war und eigentlich jetzt auch, ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber eigentlich nur Halbmensch ist oder nur es kommt so falsch und trotzdem aber das Leben voll lebt. Mehr dazu in dieser Folge. Die haben so ein bisschen schon mal erzählt und das Intro gegeben und dann kam er eben auf die Bühne, John McGuinness, vor, ich würde mal schätzen, 100 bis 120 Leuten, die dort saßen mit einem schönen Bierchen und es war unfassbar, wie intensiv und geil der irgendwie aus dem Nähkästchen geplaudert hat, was er da so erzählt hat. Und Michel, da frage ich dich doch mal, was ist denn bei dir so ein bisschen hängen geblieben? Oder was hast du so, was hat dich am meisten überrascht? Du hast ja schon auch mal mit ihm gesprochen, du hast schon viel gesehen und bitte fang jetzt nicht mit der Valentino Rossi Story an.
Das waren natürlich die mir sofort in den Sinn kamen, die wir hier auch nicht droppen können, einfach aus Privatsphäregründen. Da werden wir nicht drüber sprechen. Wie hat John McGuinness so schön gesagt, what happens in Germany stays in Germany. Das betrifft ihn. Und für uns ist es quasi in dem Fall, what happens in the Stadelhof stays in the Stadelhof im Saal dort. Also diese Geschichte können wir nicht weiter erzählen. Aber es war, also ich glaube, ich kann so ein bisschen über die Art und Weise erzählen, wie er es erzählt hat. Es ging um ein delikates Thema rund um Valentino Rossi und eine Sichtung, die er dort im Umkleidesaal gemacht hat, bei Valentino Rossi auf der Ranch. Und es trug sich halt irgendwie zu, dass er mit ihm zusammen allein im Umkleidesaal war und dort halt Dinge gesehen hat, die er eigentlich gar nicht sehen wollte, und zwar relativ frontal. Und jetzt könnte man ja meinen, dass man das auf eine irgendwie, dass es irgendwie eine unangenehme Atmosphäre gibt, wenn jemand solche delikaten Themen aufbringt. Vor allen Dingen, wenn er auf einer Bühne sitzt und das Wort an 130 Leute richtet. So, ne? Und er hatte aber diese Geschichte so, ich weiß gar nicht, wie ich richtig beschreiben soll, ne? So nüchtern, aber trotzdem unterhaltsam erzählt, dass du nicht das Gefühl hattest, er will jetzt hier irgendjemanden verunglimpfen. Das war ja auch keine verunglimpfende Geschichte, das war nur ein Tatsachenbericht aus seiner Perspektive. Und hat das auf, ja, wie gesagt, auf eine Art und Weise gemacht, die ich von ihm eigentlich nicht erwartet hätte, weil ich eher so gedacht habe, naja, der ist halt quasi in Road Racer, ne, setzt ständig sein Leben aufs Spiel, ne, alles ist irgendwie immer so ultra bunt und knall und laut und übertrieben. Und er war aber ein ziemlich, in der Art und Weise, wie er die Dinge erzählt hat, ziemlich zurückhaltend. Und, das betrifft auch diese Story, von der wir jetzt gerade reden, wo wir nicht auf die Details eingehen, ultra offen und ehrlich und hundertprozentig nahbar. Das fand ich total faszinierend, dass er quasi, egal was er erzählt hat, immer so gefühlt sein Innerstes nach außen gekehrt hat, so dass es jeder nachfühlen konnte, und hat auch quasi die Personen, den Personen dann die nötige Wertschätzung gegeben gebracht, die der ihm da sehr geholfen haben. Ich glaube, da kommen wir vielleicht gleich nochmal drauf, wenn wir über das Thema Unfälle und so sprechen. Aber er hat es zum Beispiel auch gemacht in einer Geschichte, die er zusammen mit Michael Schumacher erlebt hat. Da hat er auch drüber gesprochen, und es ist ja quasi immer ein komisches Thema, wenn du über jemanden sprichst, der irgendwie entweder schon tot ist oder halt quasi, ich sag mal, vielleicht so ein bisschen sich zwischen den Welten befindet. Aber auch das fand ich total sensibel. Ich glaube, sensibel ist ein ganz, ganz gutes Wort dafür auch. Wie hast du das denn wahrgenommen?
Ich kann das genauso unterschreiben. Eins möchte ich nur anmerken, also es ging in dieser Geschichte rund um Valentino Rossi auf gar keinen Fall über ein Fehlverhalten. Das möchte ich nur mal darstellen. Also wenn wir sagen, wir können das nicht äußern, dann nicht, weil er irgendwas Negatives über Valentino Rossi oder sonst was gesagt haben. Aber what happens in the locker room stays there, wie du es gesagt hast. Sonst kann ich das total unterschreiben. Es geht aber so ein bisschen einher mit diesem Schlagmensch. Und ich glaube, das haben wir ja schon häufiger thematisiert, die vielleicht auch so in diesem Road Racing-Universum unterwegs sind. Denn du hast es gesagt, er war total offen, er war nahbar, er war vor allem authentisch. Und es ging ihm nicht um sich selbst. Es ging ihm nicht darum, sich zu profilieren, sich darzustellen und so zu tun, als wäre er der Allergeilste. Sondern er hat aus seinem Erfolg kein Hehl in dem Sinne gemacht. Aber halt, er hat ihn halt auch abgerissen, ne? Und hat sich ja nicht hingestellt, was ich gemacht habe, könnte kein anderer. Er hat ja auch über seine körperliche Fitness beispielsweise gesprochen, hat dort Einblicke in seine Trainingsvorbereitung gegeben, die eigentlich nicht existent ist. Weil er sagt, I'm not a gym guy. Ich habe keinen Bock auf irgendwelche Fitnessstudios und so weiter. Das heißt, es fällt für ihn richtig, richtig hart. Er hatte zwischenzeitlich, ich glaube, das können wir schon erzählen, ein Honda-Angebot quasi oder während seiner Vertragslaufzeit, wo er pro Pfund, das er verliert, oder wenn er so und so viel Pfund verliert, eine Geldprämie bekommt, beziehungsweise eine Strafe zahlen muss, wenn er die halt nicht bekommt. Er hat es gnadenlos gerissen. Hat er nicht
hinbekommen. Und gecheatet.
Ja, wurde halt mal gar nichts. Und das fand ich halt einfach super sympathisch. Und gleichzeitig gibt es ja im Umfeld von gerade so Motorsport, überhaupt den ganzen Motorrädern, Autos, ganz gerne mal so das Bild von den harten Jungs. Und das hatte ich gar nicht. Und das heißt nicht umgekehrt, dass er ein Softie ist oder irgendwie sonst was, sondern er hat ja auch, und darüber können wir nämlich auch sprechen, über seinen Unfall und eine tragische Episode danach gesprochen. Und das fand ich unfassbar beeindruckend, das zu erleben. Also schlagen wir vielleicht mal den Gesamtbogen. Er fing natürlich so ein bisschen an, durch die Moderation, so ein bisschen schon in der Mitte der Karriere, aber dann auch über seine Anfänge, wie er eigentlich auch seine jetzige und heutige Frau, ich glaube im Alter von 16 oder so, kennenlernte, Becky. Und mit ihr so ein bisschen auch die Motorradgeschichte begann, wie er sie versuchte zu beeindrucken durch Wheelies und was weiß ich nicht. Also so merkst du schon irgendwie auch da alte Schule. Und wie sich das so ein bisschen entwickelt hat, kam dann auf die einzelne Station, das erste Mal Isle of Man, wie das irgendwie war, wie ihm da irgendwie auch der Stift ging, wie es im Paddock war, all solche Geschichten. Und dann schlug er eben den Bogen noch zu so ein paar Seitengeschichten, wie wir eben benannt haben, also wirklich so aus dem Nähkästchen geplaudert. Und dann aber auch zu seinem Karriereeinschnitt, und da sprach er ja auch, ich glaube es war 2017, als Honda ihm einfach ein schlechtes Motorrad hingestellt hat. Das hat er dann genauer beschrieben, was da auch ein Problem war. Er hatte damals einen ganz, ganz schweren oder schlimmen Unfall. Und da übergebe ich nochmal an dich, weil du da in den Details einfach immer besser drin bist als ich.
Genau, da ging es um diese erste Generation, der Triple R war das damals, glaube ich. Und die erste Variante mit einem Ride-by-Wire, also einem elektronischen Gasgriff. Und er hat das quasi so beschrieben, das wurde im Nachgang auch von Honda mehr oder minder verbrieft und bestätigt, dass die Motorräder eben damals nicht so das Gas dosiert haben oder man es nicht so dosieren konnte, wie man sich das gewünscht hätte in einer Situation. Das hat dann auch mehrere schwere Unfälle verursacht, unter anderem eben auch bei Leon Camier, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und den heftigen Sturz von John McGuinness eben. Und das Problem war, dass anscheinend das Gas nicht richtig geschlossen hat beim Runterschalten und er noch weiter Gas gegeben und dadurch das Motorrad halt einfach unkontrollierbar wurde. Für ihn die Geschichte sehr, sehr tragisch geendet auf der Northwest 200. Dann die Geschichte passiert, Rückenverletzung gehabt und eine komplexe Fraktur des Beines, was dazu führt, dass ihm quasi 5 cm Knochen gefehlt haben. Das Bein mehr oder weniger 5 cm zu kurz war und er dann, ich glaube über 6 Monate hat er das, wenn ich das richtige Erinnerung habe, beschrieben, hat er dann quasi so einen externen Fixateur gehabt, den er jeden Tag oder beziehungsweise alle 6 Stunden quasi einen Millimeter weiterstellen musste, damit halt der Knochen ganz, ganz langsam nachwächst und sich das Bein wieder auf die normale Länge begibt und hoffentlich wieder in diese Richtung heilt. Und jeder, der sich vorstellen kann, das war natürlich nicht die einzige Verletzung, ich hatte die Rückenverletzung angesprochen und dann dieses Prozedere, und jeder, der mal gebrochenen Knochen hatte, weiß, wie schmerzhaft das ist und kann sich dann dementsprechend auch vorstellen, unter welcher Langzeitbelastung er gelitten hat, und hat dann eben auch beschrieben, wie ihn diese Verletzung und die Medikamente, die er da bekommen hat, also flüssiges Morphin, dann noch weitere opiumbasierte harte Schmerzmittel, ihn quasi in eine Abhängigkeit getrieben haben. Und er dann halt auch beschrieben hat, wie er da sprichwörtlich, wie man dann das so kennt, durch eine ganz, ganz dunkle Zeit gegangen ist. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Auch seine Nahenstehenden und vor allen Dingen seine Frau diejenige war, die ihn dann halt gerettet hat, dass ihn mehr oder minder am Ende dieser Phase, als die Wunden eigentlich weg waren oder die Schmerzen eigentlich weg waren, er aber sich immer noch die Painkiller reingezerrt hat, quasi im Schlafzimmer eingesperrt hat, um ihn so einen kalten Entzug zu verpassen und wieder so einigermaßen auf den richtigen Weg zu bringen. Und das hat er einfach extrem, nachvollziehbar und nahbar und ich würde mal sagen, mit runtergelassenen Hosen geschildert. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand so offen A, über diese Abhängigkeit spricht und dann B, auch über die Hilflosigkeit, die damit einhergeht und die Lösung, die quasi von außen kommen musste, ne, dass er das quasi alleine nicht geschafft hätte, und hat dann halt quasi auch nochmal super liebe Worte an seine Frau gerichtet, die auch mit dabei war, die auch mit dem Publikum saß. Und ich weiß nicht, ob er an der Stelle Tränen in den Augen hatte, aber Horst hatte das auch erzählt, schon am ersten Tag der Mini-Veranstaltungsreihe war es wohl so, dass er beim Erzählen halt öfters mal die Tränen in den Augen hatte. Und das finde ich halt auch so super besonders, ne? Wie du es vorhin beschrieben hast, ne? Das, du meinst, diese Jungs, die das machen, sind halt einfach absolute Eisblöcke, Maschinen. Ne? Maschinen, so cool. Ne? Ich meine, wenn du halt da rausfährst und dein Leben riskierst, aber es ist einfach genau das eben nicht. Ne? Die sind total, halt absolut hochemotional und lebensbejahend und finden vielleicht das nur in der Nähe zum Risiko vielleicht auch auf eine gewisse Art und Weise. Wobei das bei ihm ja gar nicht so ausgeprägt war, so, ne?
Genau, lebensbejahend ist das richtige Stichwort. Da können wir gleich die andere Anekdote erzählen, die wir mit ihm gemeinsam erleben durften. Aber vielleicht noch vorab, also wie du das gesagt hast und wie er das beschrieben hat, das war halt auch einfach echt krass, dieser emotionale Bezug und das auch zuzulassen, weil er ist ja doch, vermeintlich könnte man sagen, die Leute, die mit irgendwie 130 Meilen so einem Ding rumrennen, die halten doch nicht vor so Schmerzen aus und oder wie soll man sagen, gehen daran ja nicht zugrunde. Wir haben vorhin das Katar-Beispiel gebracht, wie heißt es? Dakar, Rallye-Dakar-Beispiel.
Dakar, ja.
Und trotzdem ist halt auch ein John McGuinness nicht davor gefeit. Er hat das dann auch noch intensiver beschrieben, ja, dass er dann auch wirklich in solchen Depressionen war und Angstzustände hatte, dass er nicht schlafen gegangen ist, weil er so Angst hatte, dort in Albträume zu verfallen, dass er die ganze Nacht mit dem Auto rumgefahren ist. Das fand ich schon sehr beeindruckend, wie er das geschildert hat. Du hast schon gesagt, mit Becky, seiner Frau, wie er das gemacht hat. Also auf jeden Fall krasser Typ und gleichzeitig dann auf der Kehrseite, aber, und darauf wollen wir jetzt eingehen, dieses Lebensbejahende und dieser Spaß und diese Nahbarkeit. Grundsätzlich für alle, die das noch nicht kennen, Between the Hedges ist zum Beispiel eine Dokumentation, die ihr auf YouTube reinziehen könnt, rund um die Isle of Man, wo man den Leuten auch ein bisschen näher kommt. Super geile Bilder hat der Horst Seiger, hat dafür auch nochmal auf seinem Kanal irgendwie eine Doku gemacht. Mega, mega gut. Und dieses Event hat diese Nähe zugelassen, nicht nur auf der Bühne, sondern auch danach. Und ich glaube, diese Anekdote müssen wir mal erzählen, weil das hätte ich mir nie träumen lassen. Also, ich glaube, es gab doch einige Leute, die so ein bisschen starstruck waren von John McGuinness und Co., die dann dort waren und wirklich gesagt haben so, boah, sie treffen da jetzt ihr Idol. Und die haben aber überhaupt nicht den Anlass gegeben, dass man da irgendwie nervös sein sollte. Denn im Gegenteil, so nahbar, das erlebst du eigentlich kaum. Im Rahmen dieser Veranstaltung hat sich relativ zu Beginn so ein kleiner Running Gag irgendwie mal dargestellt. Denn das war ein gutbürgerliches Wirtshaus, so kann man es nennen, ja. Und ja, ich würde jetzt nicht sagen super modern, aber auch nicht ultra alt eingerichtet. Aber es hatte noch eine, wie soll man sagen, Reminiszenz oder eine Erinnerung an alte vergangene Zeiten und vor allem an Rasthöfe. Denn auf dem Weg zur Toilette kam man an einem Automaten vorbei. Und ich dachte zuerst so, Kippenautomat oder was auch immer. Nein. Es war das, was du normalerweise an der A8 irgendwo auf so einem Rasthof erwartest. Ein Automat, der nicht nur Kondome beinhaltete, sondern auch irgendwelche sexy Gags und vor allem eine Travel-Pussy. Und das ist irgendwie auch John McGuinness aufgefallen, der kein Wort Deutsch spricht oder versteht, möchte ich behaupten.
Aber Travel-Pussy kann er natürlich lesen. Da stand ja groß auf drauf.
Das versteht er und da hatte er auch auf der Bühne mal die Frage in den Raum gestellt, was es denn damit auf sich hat. Und so begab es sich, dass nach der Veranstaltung, ich glaube, die war um 11 oder so zu Ende, Michel und ich schon ein paar Bierchen drin hatte, aber auch John McGuinness. Und irgendwie stehen wir an der Treppe, hat noch mit irgendjemand geratscht, kurz vor diesem Abgang zu der Toilette und kommen mit John McGuinness ins Gespräch und auf einmal haben wir zwei Euro-Stücke in der Hand und John McGuinness geht dorthin und kauft diese besagte Travel-Pussy. Und das war einfach so eine witzige Story, was da auch irgendwie noch alles kam. Also ich weiß nicht, ich habe auch das erste Mal in meinem Leben dieses Prozedere durchgemacht und wusste auch überhaupt nicht, was mich erwartet. Am Ende sah es aus wie so ein Überraschungsei, also diese Plastik-Dings, die man zwischen der Schokolade findet, nur nicht in Gelb, sondern in Blau. Das machst du irgendwie auf, dann ist da eine Plastiktüte drin und einfach so Gleitgel.
Ja, also es sieht eigentlich aus, wenn du es aufmachst, ne? Ich habe dann im Nachgang gedacht, was für ein geiler Business Case, ne? Weil du hast einen Materialaufwand von 15 Cent vermutlich, ja, ne? Für das Ding. Da ist ein Mini-Tütchen Gleitgel drin, dann ist es im Endeffekt eine dünne Mülltüte, rosa gefärbt, durchsichtig, mit zwei Öffnungen, beziehungsweise mit einer Öffnung, wird die das Ding dann in Anführungsstrichen entweder aufgeblasen oder mit warmem Wasser befüllt wird. Und das war es eigentlich auch schon. Und dann hast du dann quasi dieses tütenartige Konstrukt, das auf der einen Seite eine Öffnung zum Befüllen hat, die relativ klein ist. Wir haben erst gedacht, okay, das ist halt für Lilliput, kann man das so sagen? Kann man das nicht sagen. Entschuldigung. Und dann haben wir festgestellt, nein, die eigentliche Öffnung ist auf der anderen Seite. Und für diejenigen, die sich jetzt überhaupt gar nicht vorstellen können, wovon wir reden, ich habe heute auch nochmal recherchiert und habe ein Video gefunden. Und zwar von, wie hieß er denn? Es gibt einen jungen Mann, der ein Video dazu gemacht hat, schon 14 Jahre alt. Nicht sehr viele Views auf dem Kanal, aber dieses Video hat 550.000 Aufrufe. Also ich glaube, es ist das einzige verfügbare How-To-Video, How to use a Travel Pussy, allerdings auf Deutsch. Und er macht es dann quasi vor der Kamera und praktiziert das aber mit einer Banane, damit es jugendfrei ist. Also wer sich das irgendwie mal angucken möchte, wir hauen es auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein.
Macht's nicht. Macht's nicht. Wir wollen auch es gar nicht eigentlich zu anzüglich werden. Man muss dazu sagen, es war so eine gewisse Bierlaune. Aber warum ich das eigentlich erzähle, war, wir hatten ja so ausgepackt und John McGinnis ist dann mit ihr.
Also nur die Travel Pussy, sonst haben wir nichts ausgepackt.
Ja, ist aber mit der mit diesem Plastikbehälter dann auf dem Klo verschwunden. Und nein, ihr Schweine, nicht um sie zu testen, sondern dann mit Wasser zu befüllen. Also wie gesagt, die Konsistenz besteht dann halt eben aus Wasser. Dann hat sie das irgendwie gemacht und dann hat er sich so darüber gefreut. Also er war auch irgendwie so ein bisschen abgestoßen, hat so what the fuck irgendwie. Und auf der anderen Seite fand das halt auch schon ziemlich witzig und das war einfach so geil, weil wir standen dann noch die ganze Zeit in diesem Vorraum da irgendwie rum.
Ja, Moment, John nicht McGinnis. Nur in dem Vorraum, sondern, also man muss dazu sagen, ne, dieser Automat, der ist natürlich ganz klassisch in Toilettentürnähe, also so im Abgang, genau auf der Höhe von den beiden Abgängen für Männlein und Weiblein, so, ne? Und John McGinnis hat dann das Ding befüllt, also ich hab's halt erst aufgeblasen, da war die Grundstruktur schon zu erkennen und dann hat er gesagt, okay, das muss eigentlich warmes Wasser rein für das echte Gefühl, so, und hat dann noch Wasser reingefüllt, allerdings nur kaltes, und wir sind dann aber wieder hochgegangen und er hat dann quasi dieses Ding voller Stolz, hat sich diebisch gefreut, überall mit hingenommen, hat es dann irgendwann mal abgelegt, dann hat er es immer wieder so gedreht und dann hat er mal wieder so in die Öffnung reingeguckt, so, ne, was man so damit alles machen kann, es war halt einfach so
dann kam schelmisch. Seine Frau noch vorbei und hat gesagt, thank God, und deutsch übersetzt, bitte benutze es, dann kann ich heute Nacht gut schlafen.
Ja, die war halt auch total abgebrüht so, ne?
Ja, Hammer. Also es war eine absolut sensationelle Erfahrung und ich glaube, solche Veranstaltungen gibt es selten, wo du wirklich, also man muss ja schon mal sagen, einem Champ oder einer Koryphäe, was der alles erlebt hat, was der abgerissen hat, was der für Schicksalsschläge in seinem Umfeld hatte und wie er trotzdem da irgendwie reingeht. Mit so jemandem dann dazustehen und über sowas zu lachen, Bierchen zu trinken, geile Zeit zu haben. Gleichzeitig haben wir da eben auch nochmal mit ihm über so seine Depression oder diese Tablettenabhängigkeit gesprochen. Also ein Mensch, mit dem du wirklich irgendwie über alles reden kannst, der diese Nähe auch zulässt, absolut sensationell. Und er war ja aber auch nicht der Einzige an dem Abend. Wer ganz auch kurz, noch.
Bevor wir jetzt zu jemand anderem abbiegen, muss ich noch eins hinterher schicken. Ne? Du hast die 120, 130 Leute angesprochen. Ne? Und die Veranstaltung ging, ich glaube, bis um 10:30 so, da war der Redeteil fertig. Und davor und danach gab es ein bisschen Meet and Greet. Und wir standen ja dann noch, ich weiß nicht, bis um 2 oder was, standen wir da rum. Und da waren ja auch noch Leute da. Ne? Und das muss ich noch hinterher schicken. Er hat sich einfach für jeden und jede Zeit genommen. So, ne? Es ist einfach völlig egal gewesen, wer ihn was gefragt hat. Er hat mit jedem ein ausführliches Gespräch geführt. Ja. Und du hast nicht das Gefühl gehabt, okay, ich jetzt 3 Sätze antworte und ich drehe mich auf so einen Absatz um und bin ja wieder weg. Sondern er war super offen, hat sich für alle mega viel Zeit genommen. Also es hat jetzt nichts mit uns zu tun gehabt, weil wir irgendwie eine Verbindung zu Horst Seiger hatten, zu dem Veranstalter. Sondern hat es einfach mit jedem gemacht. So, ne? Und das fand ich mega außergewöhnlich.
Also um das deutlich zu machen, es gab zwischen den Redebeiträgen eine einstündige Pause, in der wir alle quasi ans Buffet gehen konnten, uns Essen holen konnten. Und in der Zeit saß er die ganze Zeit in der Ecke, hat Autogramme, Fotos und so weiter gemacht mit den Leuten dort. Die Stunde war lange vorbei, da lief das immer noch, bis dann Horst irgendwann gesagt hat, so, jetzt machen wir hier mal weiter. Und erst dann hat ihn noch jemand quasi die Reste vom Buffet gebracht, weil er nichts gegessen hat, weil er sich diese Zeit genommen hat. Also das war sensationell. Horst und Willi Conny haben wir erwähnt. Wer aber auch noch auf die Bühne kam, war ebenfalls ein Freund dieses Stammtisches hier, David Datzer, der ja selbst Road Racer ist, einen ganz schwerwiegenden Unfall jetzt auch hatte. Darüber hat er auch in einer der letzten 50 Folgen irgendwas hier mal erzählt. Und er kam auf die Bühne, um so ein bisschen auch seine Pläne zu benennen, was er im nächsten Jahr vorhat. Das war spannend, aber auch die Tatsache, dass er mittlerweile Teamchef ist, sein eigenes Rennteam tatsächlich so gegründet hat, der Teamchef ist, und er hatte gleich mal 2 FahrerInnen dabei, und ja, das muss ich gendern, denn es waren auch einmal zum einen Thomas und zum anderen Kiki, also eine weibliche Rennfahrerin aus Tschechien, die er beide managt und die jetzt dieses Jahr das erste Mal an Manx Grand Prix teilnehmen werden. Das ist quasi die Isle of Man Tourist Trophy, bloß in der Light Version für, ich möchte mal sagen, Nachrückende. Also so ein bisschen Qualifikationsfahren kann man das quasi nennen. Geht aber um den gleichen Kurs. Es, glaube ich, gibt keine Superbikes, sondern es ist tendenziell ein klein bisschen langsamer. Nichtsdestotrotz sind das alles superschnelle Leute. Und wir haben dort 2 gesehen, die sich diesen Traum erfüllen wollen. Der Thomas hat quasi die Zulassung, die Einladung bekommen. Kiki wartet da noch drauf, die hofft auf nächstes Jahr, dass sie dann dabei sein kann. Auf jeden Fall auch super spannend, das mal zu erleben, ganz abgesehen davon, ich habe ja, du hast Datze ja schon öfters getroffen, ich habe ihn jetzt das erste Mal persönlich kennengelernt, war sensationell, auch hier mit ihm Bierchen zu trinken. Genau das Gleiche, was man über John McGuinness und Horst Seiger sagen kann, kann man auch zum Datze sagen. Einfach super offener Kerl, du hängst mit dem ab, trinkst Bierchen, hast einfach eine gute Zeit. Auch ein Nagel im Kopf, ja, aber genau das Gleiche, lebensbejahend, pur und pur, kämpft mit aller Kraft an seinem Comeback und da wollen wir ihm einfach nur die Daumen drücken.
Absolut, das tue ich auf jeden Fall auch und wir werden ihn mit Sicherheit hier nochmal in der Folge haben, da können wir dann noch über den Weg zurück aufs Motorrad in den Rennsport und vielleicht auch seine Geschicke als Teamchef sprechen, wenn dann die ersten Veranstaltungen, also die ersten großen Veranstaltungen quasi für ihn durch sind, er betreut das ja jetzt ja schon ein bisschen länger und vielleicht sprechen wir dann ja auch mit Thomas aka Ucho Altendorfer, der eben seinen ersten TT oder beziehungsweise Isle of Man Mountain-Course-Einsatz erleben wird. Der hat auch sehr vom David geschwärmt und von der Art und Weise, wie er ihn unter die Fittiche genommen hat und eigentlich jetzt zu dem Rennfahrer gemacht, der er ist, mit Routinen, die sie da eingeführt haben. Also es wird passenderweise jetzt anscheinend immer vom Qualifying bzw. von den Rennen werden Weißwürste gefrühstückt, um da so eine Routine zu schaffen. Und ja, es ist ein super nahbarer Typ. Und ich glaube, das trifft vermutlich auf alle zu, die in diesem Umfeld, oder auf die, nicht auf alle, weil ne, es gibt da solche und solche, aber auf die meisten, die so in diesem Roadracing-Umfeld unterwegs sind. Und ich kann euch an der Stelle nur empfehlen, wenn ihr irgendwann mal die Gelegenheit habt, so in ein Fahrerlager zu schauen oder an so einer Veranstaltung teilzunehmen, als Gast euch das mal anzuschauen, dann nutzt das gerne, auch wenn Schleiz jetzt nicht mehr stattfindet. Es gibt ja noch weitere Bergrennen oder eben in der Nähe zu Tschechien Rennen, wo man da mal vorbeischauen kann, sich das mal angucken kann. Ich kann es absolut nur empfehlen.
Du hast gerade angesprochen, also Thomas hat sehr von David Datze als Teamchef gesprochen. Ich habe Datze auch mal angesprochen und meinte so, ey, du bist jetzt quasi ja verantwortlich für zwei Personen, die auf die Tourist Trophy gehen wollen. Ich habe die beiden auf die Bühne kommen sehen, also Thomas und Kiki. Und Thomas hat dann seine Einladung bekommen und war super happy. Und ich hatte ihn auch danach gefragt, ob er wirklich einfach happy war oder ob ihm auch einfach der Stift ging. Er meinte super happy, weil ich als in Anführungszeichen Normalsterblicher, einfach nur denke, boah, okay, ja, wenn es dein Traum ist, cool. Trotzdem, wenn du das dann schriftlich hast, bedeutet das, du gehst dir halt schon ein erhöhtes Lebensrisiko so ein bisschen ein. Und hab dann auch so ein bisschen gedacht, auch so nach der Veranstaltung, boah, krass, das sind einfach so krasse, geile, nette Leute irgendwie. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, ist einfach gegeben. Und vielleicht siehst du da irgendwie so ein letztes Mal. Und da habe ich den Datze ja auch gefragt, hat gemeint so, boah, jetzt bist du als Teamchef derjenige, der sie quasi befähigt, dorthin zu gehen. Macht es irgendwas mit dir? Und er meint so, ja, nee, nicht. Und wir kamen dann auch zu der Erkenntnis, na gut, klar, also wenn er die nicht betreut und unterstützt, dann werden sie ihren Weg im Zweifel doch irgendwie gehen. Und das ist ja auch das, was er im Podcast erzählt hatte. Er hatte nie so richtig deutschsprachigen, nahen Support, der ihn da unterstützt hat. Und er versucht das jetzt mit denen besser zu machen, dass er mit denen das Ganze durchgeht. Der Thomas hat auch mal ein bisschen Einblicke gegeben, wie er sich jetzt schon vorbereitet, bevor er überhaupt wusste, dass er das machen kann. Also er hat ein unheimliches Sportpensum. Und während er beispielsweise auf dem Rudergerät sitzt, läuft vor ihm immer das Tablet mit Onboard-Aufnahmen, damit er die Tourist Trophy bzw. die Isle of Man in- und auswendig kennt. Das finde ich echt krass. Aber einen Punkt müssen wir jetzt noch, um einen weiteren Bogen zu spannen, anbringen, ist mal so allgemein auch die Community, die da war und Nahbarkeit. Und ich hoffe, dass das auch auf uns zutrifft, weil es tatsächlich an der Veranstaltung echt für mich total überraschendes Erlebnis irgendwie so war. Ich sitze hier immer mit dir einmal wöchentlich in meinem Zimmer meistens und glotze so ein bisschen in die Kamera und erzähle über meine Schwarzfahr-Eskapaden und was weiß ich nicht alles. und tatsächlich scheinen das aber sich doch einige anzuhören und ich bin da mal so ein bisschen überfordert. Und so kamen an dem Abend ja auch einige Leute zu uns. Und mein absolutes Highlight übrigens, Michel, der dann tatsächlich nach einem Autogramm gefragt wurde, und zwar nicht einfach, also Autogrammkarten wird es von uns auch nie geben, aber dieses Autogramm war ganz besonders, denn du solltest das tätigen auf eine Sozius-Abdeckung von einem Motorrad, das hatte der Michi, hieß er, mitgebracht.
Ja,
Michi, ja. Und da hast du auch fröhlich unterschrieben und dann kam er irgendwann nach dem Abendessen nämlich auch ganz happy wieder, weil besagter John McGuinness sich ja für alle Zeit genommen haben und zeigt uns das Exponat und jetzt ist deine Unterschrift auf einer Sozius-Abdeckung neben niemand geringeren als John McGuinness, der einfach direkt neben dir unterschrieben hat. Und ich glaube, das war kein Zufall. Ich glaube, der hat gesehen, A, Hier steht Michael Praschak, da muss er seinen Namen aber auch sowas von daneben setzen.
Ich glaube, es lag hauptsächlich daran, dass ich ja immer nur mit Michel unterschreibe, weil es einfach vermutlich eine der kürzesten Varianten ist, überhaupt irgendwas zu schreiben, war da noch der meiste Platz. Und deswegen hat er sein Autogramm dahin gesetzt, das muss man nämlich auch dazu sagen, war ich mega begeistert und ich habe das den John dann auch gefragt. Er hat nämlich seine Unterschrift tatsächlich geübt, denn er hat, das sieht fast aus wie so ein Notenschlüssel, super stylisch gestalteter Vor- und Zunahmen-Schriftzug. Also ich bin ja überhaupt gar kein Fan von Autogrammen und ich habe vielleicht 5 oder 6 in meinem Leben irgendwie mal gesammelt und auf einem Helm, der liegt ja quasi auch vor mir. Aber irgendwie finde ich das eigenartig. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Und bei Seins würde ich mir aber irgendwo hinmachen lassen. Einfach, weil es ein sehr schön lesbares und formschönes Autogramm ist. Aber relativ raumgreifend. Und da kommen wir wieder zum Schluss. Ich glaube, es lag einfach nur daran, dass neben einem kleinen Mini-Michel da einfach der meiste Platz noch war. Auf jeden Fall. Lieber Gruß geht raus an Michi. Ich habe mich sehr gefreut und war fast ein bisschen beschämt, dass ich da auf der Abdeckung mit unterschrieben habe, weil ich überhaupt gar nicht fühle, was ich denn da soll. Aber ich habe mich sehr gefreut. Also liebe Grüße. Und Stefan war daneben Sitzer, glaube ich, ne?
Genau.
Michi und Stefan war das, glaube ich.
Die gehören aber gar nicht zusammen, aber Grüße gehen auch nochmal raus an Stefan, ja. Zu dem wir uns auch mit an den Tisch setzen durften, war sehr, sehr nett. Und 2 weitere Personen möchte ich namentlich auch nennen, die uns angesprochen haben. Zum einen, das war nämlich eine Story, die hat mich auch sehr beeindruckt und gehört hier an den Motorradstammtisch, weil solche Events wie die Isle of Man auch zeigen, aus was für einem Holz wir hier irgendwie geschnitzt sind. Huberto sprach uns an, ich glaube, der kommt irgendwo aus Sachsen, hat er, glaube ich, erzählt.
Ich glaube, Sachsen-Anhalt, in der Nähe vom Lausitzring, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ne? Ja, stimmt, genau so war's. Und auch super netter Kerl, hat gesagt, ey, Podcast, bla bla bla, mega gut. Und hat dann so ein bisschen mal seine Story erzählt. Und war nämlich vor 8 Jahren auf dem Weg zur Isle of Man. Vorher war er schon mal bei der Northwest 200, hat dort John McGuinness getroffen und direkt ein Foto mit ihm gemacht. Und das war irgendwie total gut. Hat sich das dann noch vor Ort und Stelle auf ein T-Shirt drucken lassen, hat ein T-Shirt gemacht mit diesem Foto drauf von ihm und John McGuinness und wollte damit schnellstmöglich zurück zu John McGuinness und sich das signieren lassen. Hat dann aber im Eifer des Gefechts nicht mehr gereicht. Die waren unterwegs, wie auch immer, es kam einfach nicht zustande. Und dann war er vor 8 Jahren auf dem Weg mit dem Motorrad auf Achse zur Isle of Man und wollte sich hier auch den Traum erfüllen, das T-Shirt signieren zu lassen. Hat es, und jetzt kommt's aber, leider nicht geschafft. Denn, ich glaube, es war der erste oder zweite Tag, die Etappe, am Morgens wird er wach und es war nicht mehr so wie am Abend davor, denn er hat über Nacht einen heftigen Schlaganfall erlitten. Mit Körperlähmung auf der kompletten rechten Seite, alles drum und dran, irgendwo aber nicht zu Hause, ist ins Krankenhaus geliefert worden, hatte dann eine sehr, sehr lange und intensive Leidensgeschichte und vor allem Rehabilitationsphase. Ich muss ehrlich sagen, erstmal Respekt davor, weil Hubertus dort gesehen zu haben, gab jetzt keine Anzeichen, dass er so einen Schlaganfall irgendwie hatte. Hat den Prozess dann aber beschrieben und jetzt kommt's, und das finde ich eine total geile und beeindruckende Geschichte. Er fährt dieses Jahr wohl wieder zur Isle of Man und vorher, nämlich an diesem Abend, hat er sich aber den anderen Traum erfüllt und er hatte dieses T-Shirt mit John McGuinness dabei. Das hatte er extra vor dem Abendessen ausgezogen, damit er sich das auf gar keinen Fall bekleckert. Dann nach dem Essen aber wieder angezogen, ist damit zu John McGuinness. Der konnte sich natürlich nicht mehr an dieses Foto erinnern, aber schon so an die Situation drum und dran und hat ihm dann eine güldene Unterschrift auf dieses T-Shirt gegeben und das fand ich sensationell. Das fand ich irgendwie eine super geile, super kraftgebende Geschichte. Und auch so ein bisschen dieses Überthema, was wir auch bei allen auf der Bühne festgestellt haben, das kam mir mal so im Nachhinein, ne? Weil alle Stories, die wir gehört haben, und Hubertus als Gast war da, also als Teilnehmer dieser Veranstaltung, als Gast dieser Veranstaltung war da ja auch Teil davon. Alle, die auf der Bühne standen, egal ob das Horst Seiger war, Willy Conny, David Datzer oder John McGuinness, hatten alle echt richtig heftige Einschläge. Die hatten richtig heftige Verletzungen mit so geht gar nicht mehr. Horst Seiger lag ja auch tagelang im Koma, hatte einen ganz, ganz schweren Unfall auf dem Red Bull Ring. John McGuinness haben wir schon so erzählt. David Datzer haben wir auch schon im Podcast erzählt. Willy Conny werdet ihr nächste Woche irgendwie hören. War schon tot zwischenzeitlich. Und diese Leidenschaft Motorradfahren, das war die sicherlich nicht alleine, aber war ganz offensichtlich führende Kraft den Weg wieder zurückzugehen und dort die Leute zusammenzubringen. Und das hat mich im Nachhinein irgendwie so ziemlich geflasht. Ich bin dann nach Hause gefahren, während du mit deinen Platten hinten rechts irgendwie andere Gedanken hattest. Und hab gedacht, so, hinten links, dachte so, boah, krasse Nummer eigentlich, was wir da für Leute erlebt haben. Die waren alle on the edge oder was auch immer, ja. Also die haben quasi dem Tod alle schon mal irgendwie ins Gesicht geschaut und saßen da vorne auf der Bühne oder im Publikum, so wie Hubertus, und haben da aber an diesem Abend so viel Energie ausgestrahlt. Also das fand ich echt krass. Das ist mir so im Nachhinein gekommen.
Ja, und wir haben das ja im Gespräch mit Weedy Conny, was ihr nächste Woche hören könnt, ja sehr intensiv erlebt, wie ihn das Thema Motorradfahren überhaupt dazu motiviert hat, weiterzumachen. Ne? Also das ist natürlich ein gewisses Risiko und an der Stelle muss man dazu sagen, bei Conny war es so, dass sein Unfall ja im normalen Straßenverkehr passiert ist. Also der ist ja kein Rennfahrer und es gibt ja ganz, ganz viele Leute da draußen, die ähnliche Geschichten erlebt haben. Ne? Und ich meine, ich zähle ja auch dazu, also ich hatte jetzt keine lebensbedrohenden Verletzungen, ne? Aber ich habe mir auch schon mehrfach heftig wehgetan und es gibt ja viele, die dann sagen würden, ja, jetzt warum machst du es denn dann überhaupt noch, ne? Aber ich glaube, das ist bei vielem so, was einem eine gewisse Leidenschaft ins Leben bringt. Das ist ja auch bei einem Turner so, wenn du halt da mal vom Barren abschmierst und dir halt einen Bruch zuziehst, dann hat's ja auch schon einen Stabhochspringer oder was auch immer, ne? Es gibt ja im Sport oder bei sportlichen Tätigkeiten unzählige Möglichkeiten, sich schwerwiegende Verletzungen zuzuziehen. Und nichtsdestotrotz ist aber das Ganze, was dir dieses Hobby und diese Leidenschaft gibt, so viel stärker, dass es dich eben auch bei Rückschlägen, die vielleicht gar nicht was damit zu tun haben, motiviert, den Weg zurückzugehen und sich zurückzukämpfen, einfach nur, um das wieder ausführen zu können. Und ich fand die Geschichte bei Hubertus, das war ja außergewöhnlich. Er hat ja sogar erzählt, dass er für den Weg, die fahren mit dem Motorrad ja wieder auf die Insel, für den Weg sogar wieder dieses Hotel genutzt hat, in dem dieser Schlaganfall sich zugetragen hat und dann halt auf dem Weg dort wieder übernachtet und das quasi so als Kapitel mit einbaut, ne, um dann die Geschichte positiv zu gestalten und dann zur Insel zu fahren. Fand ich total faszinierend.
Sehr inspirierend. Hubertus, also nochmal viel Erfolg dabei, schön dich kennengelernt zu haben. Bevor ich zum Ausklang des Podcasts komme, mit einer letzten, finalen, kurz zu erzählenden Geschichte, eine Randnotiz noch, das habe ich mir nämlich extra noch aufgeschrieben, was John McGuinness erzählt hat. Der hat 80 Motorräder zu Hause rumstehen. Das fand ich schon richtig krass und da sind halt richtig edle Dinger dabei, so, ne? Also, was da für Mopeds stehen. Zwei davon dürfen nach Absprache mit seiner Frau in seinem Haus, ich möchte eher sagen anwesen, weil klein ist das sicherlich nicht, stehen. Das ist einmal seine 250-Kubik-Maschine, mit der er, glaube ich, die erste Isle of Man gefahren ist und dann die Maschine, mit der er die 130 Meilen geknackt hat. Wenn ich das
genau, richtig beides Honda. Genau, also, beides Honda.
Eigentlich schade, wir hätten wahrscheinlich noch die ein oder andere Travel Pussy mehr kaufen müssen, damit er uns mal einlädt in sein Zuhause, weil das würde ich mir echt gerne mal anschauen. Das wäre vielleicht nochmal was du machen müsstest, Michael, so eine Home-Story bei denen für das deutschsprachige Publikum. Das wäre was für den Kanal. Jetzt zum Ausgang noch eine letzte Anekdote von diesem Abend, weil das fand ich irgendwie im Abschluss irgendwie auch ganz süß und das lässt nochmal in unser Seelenleben vielleicht so ein bisschen einblicken, weil uns sprach auch an Sarah. Die kam während der Pause zu uns hin und war, glaube ich, kann man sagen, am Anfang super aufgeregt, so von wegen, ja, voll unangenehm, darf sie uns jetzt irgendwie ansprechen? Und der Icebreaker war aber so, dass ich gesagt habe, ja, also voll unangenehm, weil ich kann damit gar nicht umgehen. Und das wollte ich an der Stelle auch nochmal sagen. Ich muss echt sagen, mich hat es geflasht. Ich bin bei solchen Veranstaltungen dann auf einmal überraschend introvertiert, merke ich selbst, weil ich gar nicht weiß, wie ich damit jetzt irgendwie so richtig umgehen soll, wenn mich dann irgendwie Leute ansprechen, weil sie diesen Podcast irgendwie hören. Zum Glück habe ich dann immer noch Michel dabei, wir ergänzen uns da ganz gut. Da habe ich da auch gesagt, bitte Sarah, sprich mit Michel nicht, weil ich dich nicht mag oder weil es mir weil blöd sonst was, sondern ich weiß immer nicht, was ich sagen soll. Das hast du dann so ganz, ganz gut gemanagt. Das war auch super nett. Junge Dame, die auch extra, ich glaube, 2,5 Stunden angereist ist, um diesen Abend zu erleben. Alleine fand ich auch sensationell und hat mir auch wieder gezeigt, super coole Geschichten, die Leute da irgendwie vereint und dass wir jetzt Teil davon sein dürfen und uns Leute da schon ansprechen, überrascht mich jedes Mal und soll eigentlich am Ende nur eine gewisse Dankbarkeit noch ausdrücken. Danke an alle, die sich, die zum einen immer einschalten, den Podcast mit ihren Freundinnen und Freunden teilen, irgendwelche Beiträge liken, kommentieren, uns Feedback schreiben. Das bedeutet mir immer sehr viel und so einen Abend macht mir immer deutlich, dass mich das dann doch irgendwie immer ein bisschen überrascht. Und ich dann noch so ein bisschen unbeholfen bin.
Dem kann ich mich nur anschließen und grüße an der Stelle alle, die wir jetzt nicht angesprochen haben, denn Sarah und Hubertus waren ja nicht die einzigen, die mit uns das Gespräch gesucht haben und vom Podcast erzählt haben und irgendwie auf die Art und Weise auf uns aufmerksam geworden sind. Also an der Stelle, es hat mich riesig gefreut, mit euch allen zu plaudern und dass ihr da wart. An der Stelle nochmal ein Aufruf, ich hatte es da auch vor Ort erzählt, ne? Wir haben ja unsere Veranstaltung, also unter anderem das Fahrwerksseminar mit unserem doch geliebten Lars Sänger und die Option auf ein Rennstrecken-Event Anfang Juni. Du hast es schon angesprochen, wer Lust hat, mit uns ein Bierchen zu trinken oder schnell im Kreis zu fahren oder einfach nur eine gute Zeit zu verbringen, hat natürlich
die Möglichkeit. Muss auch gar nicht schnell im Kreis fahren. Es gibt ja für alle Fahrleistungen was, wer mit uns im Kreis fahren will in Most am 22. 23. Juni. Da sind auch Plätze frei. Für die anderen Veranstaltungen wird es allmählich eng. Aber entschuldige, Michel, das wollte ich nur zwischenschieben.
Ja, absolut. Die Geschwindigkeit spielt natürlich überhaupt gar keine Rolle, aber man geht natürlich für sich persönlich in der Regel auf eine Rennstrecke, um ein bisschen schneller zu fahren. Und das Schnell ist natürlich relativ auf jeden selbst bezogen. Also wenn ihr da Lust habt, lasst es uns gerne wissen. Und Jan, an dieser Stelle muss ich auch nochmal einen Dank zurückgeben. Es war natürlich auch ein sehr schönes Event mit dir. Es war eine tolle Aufnahme zusammen mit Willy Conny. Ich habe jetzt schon Vorfreude auf die Folge von nächster Woche, wenn wir dann mit Conny sprechen. Und ja, für mich ist jetzt die Geschichte hier wieder gewinnbringend zu Ende gegangen. Ich hatte einen sehr angenehmen Plauder-Podcast mit dir und hoffe schon auf den nächsten.
Dem schließe ich mich nur an. Vielen Dank da draußen an alle. Gerne den Podcast weiter teilen. Das bringt kostenlos Mehrwert für uns. Motivation und Freude. Und damit tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Beim virtuellen Stammtisch, da wird nicht geschwiegen. Michel und Jan, die durch die Motorwelt fliegen, über Gas und Getriebe, leidenschaftlich und schwer. Erzählen sie Geschichten vom Asphaltmeer, ja. Mit Worten scharf wie Kurven, tief in der Szene drin. Jede Episode ein Wheelie für den Adrenalinsinn. Von Technik bis zur Tour, sie decken alles ab. Gasgeflüster, der Soundtrack für den Asphalt, den ich hab. Yes, yo. Gasgeflüster. Der beste Motorrad-Podcast.